ARD. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Hamburg heute. Mein Name ist Tanja Richter und ja, was glaubt ihr, was passiert, wenn an einer Schule ein striktes Handyverbot gilt? Ein Gymnasium in Othmarschen hat das mal ausprobiert und das ist das Ergebnis.
Wir sehen im Gegenzug, dass Schülerinnen und Schüler wieder verstärkt miteinander in Kontakt treten. Spielen gehen, nach Bällen nachfragen, die wir ausgeben, die früher von den Kleinen gefragt wurden, mittlerweile auch wieder vom Mittelstufenklassen. Gehen wir halt mal ein bisschen bolzen.
Ja, das hat der didaktische Leiter des Christianeums, Dominik Scheuten, gesagt. Und wie die Handyregeln am Christianeum genau aussehen und ob sie vielleicht bald auch an anderen Hamburger Schulen gelten, das hört ihr. Vorher sprechen wir aber noch über einen Polizeigroßeinsatz an einer Schule in Niendorf heute und was da genau los war. Außerdem hat unser langjähriger Umweltsenator Jens Kerstan bekannt gegeben, dass er nach der Bürgerschaftswahl seine politische Karriere beendet. Warum, hört ihr in dieser Hamburg-Heute-Folge vom 15. Oktober.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Bei den Grünen, da läuft es bundesweit momentan ja nicht so richtig gut. Die Partei befindet sich im Umfragetief. In den letzten Wochen haben sich etliche prominente Mitglieder aus führenden Posten verabschiedet. Und jetzt zieht sich auch in Hamburg einer der bekanntesten grünen Politiker zurück, Umweltsenator Jens Kerstan. Er will sein Amt nach der Bürgerschaftswahl im März abgeben und er will auch nicht mehr als Abgeordneter kandidieren. Mein Kollege Oliver Wuttke, der hat mit Ihnen gesprochen. Oliver, erstmal, wie kam es denn überhaupt zu diesem Gespräch?
Ja, da gab es eine Einladung an eine Kollegin vom Fernsehen, vom Hamburg-Journal und an mich. Und wir haben Jens Kerstan am vergangenen Freitag besucht in seiner Behörde, der Umweltbehörde, mitten in Wilhelmsburg. Und eingeladen hat er, weil er meinte, ich habe was Wichtiges zu verkünden. Wir ahnten schon, worum es geht und es ging dann um seinen Ausstieg. Aus gesundheitlichen Gründen, das muss man dazu sagen. Jens Kerstan hatte Krebs, hat er auch klar kommuniziert, ist drüber weg, was diese Erkrankung angeht. Aber er sagt erstens, ich bin gesundheitlich auch sonst ein bisschen angeschlagen. Und zweitens, ich habe so viel erreicht in den vielen Jahren, die ich hier auch Umweltsenator war. Das waren 10 Jahre immerhin und 25 Jahre als Grünenpolitiker. Ich habe so viel erreicht, ich müsste mir komplett neue Ziele stecken und die mit voller Kraft angehen. Eigentlich bin ich darüber hinweg und möchte lieber ins Private gehen nach so vielen Jahren. Und das hat er dann am Freitag verkündet mit der Bitte, es erst Montag publik zu machen, weil seine politischen Weggefährten, seine Freunde, die Grünen-Fraktion im Rathaus und andere, die wollte er selber darüber informieren. Und erst dann sollten wir damit rauskommen können.
Ja, genau. Gestern Abend war es dann soweit, nach der veröffentlichten gestrigen Podcast-Folge. Deswegen sprechen wir auch heute erst, Oliver. Mit Blick auf die Umfragewerte stecken die Grünen ja bundesweit in schwierigen Zeiten momentan. Inwieweit hat das denn auch mit Kerstans Rücktritt zu tun?
Ja, haben wir ihn auch gefragt. Aber da sagt er nein. Da ist er überhaupt nicht mutlos. Im Gegenteil, die jüngeren Grünen, die haben so viel Gegenwind noch nie erlebt. Er kennt auch andere Zeiten und hat schon erlebt, dass die Grünen scharf in der Kritik stehen, was da im Augenblick bundesweit passiert mit diesem grünen Bashing, da sagt er zu.
Da habe ich den Eindruck, versucht man die Grünen zum Sündenbock zu machen und dem Überbringer der Botschaft, die man nicht hören will, zu hängen. Dadurch geht die Klimakrise nicht weg.
Das hat eigentlich eher bei ihm noch die Entschlossenheit ausgelöst und gesagt, ich will im Wahlkampf noch dabei sein und ich stehe der Partei auch noch mit Rat und Tat zur Seite, wenn es möglicherweise um Koalitionsverhandlungen geht nach der Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr.
Ja, du hast ja schon gesagt, 10 Jahre war Jens Kerstan Umweltsenator hier bei uns in Hamburg. Was bedeutet denn jetzt sein Rücktritt für die Hamburger Grünen und auch für den rot-grünen Senat?
Also da geht schon ein grünes Urgestein, kann man sagen. Nur mal zum Vergleich. Marjan Blumenthal und Leon Alam, die jetzigen Landesvorsitzenden der Spitzenduo, die waren im Kita- und im Schüleralter, als Jens Kerstan bei den Grünen in Hamburg angefangen hat. Also der hat diese Partei schon maßgeblich geprägt und das ist auch das Echo auf seine Entscheidung. Viel Respekt für das, was er da geleistet hat und ein bisschen Abschiedsschmerz. Allerdings muss man sagen, mancher scharrt vielleicht auch mit den Hufen. Was das Bürgerschaftsmandat angeht, da sollte er eigentlich Listenplatz 4 kriegen, relativ aussichtsreich für die Grünen da ins Parlament zu kommen. Da wird es vielleicht noch ein kleines bisschen Gerangel geben, wer da die Nachfolge antritt.
Was waren denn eigentlich Kerstans größten Erfolge als Umweltsenator und was vielleicht die größten Niederlagen?
Ja, ich persönlich war überrascht, dass er als größte Niederlage etwas angesprochen hat, was überhaupt nicht mit Umwelt zu tun hat, nämlich die Primarschule, das längere gemeinsame Lernen bis Klasse 8. Ein ganz großes Projekt der Grünen in den Nullerjahren, was sie versucht haben, im schwarz-grünen Bündnis nach 2008 umzusetzen, was dann aber per Volksentscheid gestoppt worden ist. Und er sagt, das war schon ein Scheitern, dieses längere gemeinsame Lernen, bevor man die Schüler aufteilt. aufteilt auf verschiedene Schulen. Das ist am Ende in Hamburg auch für die ganze Bundesrepublik als Idee gescheitert, weil man es nicht geschafft hat, das argumentativ auch bei einer Mehrheit der Menschen klar umzusetzen, klar durchzusetzen. Das hat er als größte Niederlage beschrieben. Ansonsten Rückkauf der Energienetze, dass die wieder in städtischer Hand sind, und das Ende des Kohlekraftwerks Moorburg. Das schreibt er sich natürlich groß auf die Fahnen. Großer Erfolg für die Umweltpolitik, die er übrigens immer auch als Sozialpolitik verstanden hat.
Ich meine, wer wohnt denn da, wo es dreckig ist, wo es laut ist, wo es Schadstoffe gibt, wo es ungesund ist, wo man kein Grün hat? Das sind Leute, die sich was anderes nicht leisten können. Und in dem Moment, wo man sich dafür einsetzt, macht man automatisch auch Sozialpolitik.
Und insofern hat Jens Kerstan gerade sehr wenig Verständnis dafür, dass den Grünen immer unterstellt wird, sie würden nichts für soziale Belange der Menschen tun. Das sieht er persönlich ganz anders.
Dankeschön, Oliver. Also wenn man hört, die Polizei ist an einer Schule im Großeinsatz, ja, dann hält man natürlich erstmal kurz den Atem an. Und so einen Schreckmoment, den gab's heute. Mittags kam nämlich die Meldung, Polizei Großeinsatz am Bildungshaus Eimsbüttel, das ist in Niendorf. Dort soll ein Schüler Menschen bedroht haben. Deshalb ist mir jetzt unser Polizeireporter Finn Kessler zugeschaltet. Finn, was war denn da genau los auf dem Schulgelände?
Ja, auf jeden Fall viel Polizei war heute da, und das lag daran, dass tatsächlich ein 12-jähriger Junge auf diesem Schulgelände des Bildungshauses Eimsbüttel eine Drohung ausgesprochen haben soll. Und es hieß laut ersten Meldungen, die bei der Polizei eintrafen, dass dieser Junge eben auch mit einem Messer bewaffnet gewesen sein soll. So, die Polizei, die ist dann natürlich mit einem Großaufgebot da angerückt, wie das in solchen Situationen eben ist. Das sieht dann auch sehr martialisch aus, weil die Polizei sich natürlich auch selber schützen muss. Die Beamten haben dann zusätzliche Schutzwesten an, haben ballistische Helme auf und auch schwere Maschinenpistolen, mit denen sie dann dieses Schulgebäude auch umstellt haben. Und einige Polizisten sind dann reingegangen, haben diesen Jungen aufgesucht, der sich in der Zwischenzeit verbarrikadiert hatte, haben das Gespräch gesucht, der hat offensichtlich auch reagiert, und dann konnten sie ihn auch überwältigen, in Gewahrsam nehmen und mit aufs Polizeirevier nehmen. Und verletzt wurde niemand, das ist also glimpflich ausgegangen.
Was ist denn zu dem Schüler bekannt?
Ja, er ist 12 Jahre alt und er soll sich zu dem Zeitpunkt dieser Tat in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Mehr wissen wir nicht über ihn. Diese Grundschule am Bildungszentrum Eimsbüttel ist tatsächlich auch eine Einrichtung für schwer beschulbare Kinder. Ob er jetzt dazugehört, das wissen wir nicht, aber das ist eine solche Einrichtung. Da gibt es auch mehrere verschiedene Einrichtungen, soziale Einrichtungen auf diesem Gelände. Genau, also wir wissen nicht viel über ihn, außer dass er sich eben in diesem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll und dann wohl auch nicht so wirklich er selbst gewesen ist.
Niemand wurde verletzt, glücklicherweise. Wenn die Polizei da so in Vollmontur anrückt, dann wirkt das ja immer sehr bedrohlich. Wie gefährlich war denn diese Situation heute?
Das ist anfangs natürlich immer schwer zu sagen. Du hast es gerade gesagt, die Polizei rückt mit so einem schweren Gerät da an, weil man eben davon ausgeht, dass jemand bewaffnet ist. Und dann kann es eben sehr gefährlich sein. In diesem Fall ist es nun so gewesen, dass man bei dem Schüler kein Messer gefunden hat. Und ob er nun überhaupt ein Messer dabei gehabt hat, das irgendwie losgeworden ist, das wissen wir nicht. Und es macht den Anschein, als wäre es wohl einfach nur eine Drohung gewesen, die dieser Schüler ausgesprochen hat. Es ist also glimpflich gelaufen und eine wirkliche akute Gefahr hat es wohl nicht gegeben.
Okay, Dankeschön, Finn. Heute kam noch eine Nachricht, die uns alle betrifft. Wahrscheinlich steigen nämlich ab dem nächsten Jahr die Strompreise. Damit rechnet zumindest der Betreiber Hamburger Energienetze. Ein Durchschnittshaushalt muss hier dann knapp 39 Euro mehr im Jahr bezahlen. Als Grund gibt der Betreiber an, dass wir mehr Strom benötigen in den nächsten Jahren und deshalb investiert werden muss. Den Eltern oder auch Jugendlichen unter euch hängt es sicherlich auch schon zum Hals raus, die ständigen Diskussionen über Handyzeiten. Ein Dauerbrenner, dieses Thema, nicht nur zu Hause, sondern natürlich auch an den Schulen wird darüber immer wieder diskutiert, wann und wo die Kinder und Jugendlichen ein Handy benutzen dürfen. Das Gymnasium Christianeum in Othmarschen hat da zum Beispiel hart durchgegriffen. Dort sind Handys nämlich seit diesem Schuljahr tabu. Das hatten Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie auch die Schulleitung gemeinsam entschieden. Und jetzt, nach 6 Wochen, fällt die Bilanz dazu sehr positiv aus. Annalena Ehle, du hast dieses Thema ja recherchiert. Einmal ganz kurz, wie sehen die Handyregeln am Christianeum denn eigentlich genau aus?
Ja, alle, die in die 5. bis 9. Klasse gehen, müssen ihre Smartphones in der ersten Stunde abgeben. Die Geräte kommen in so Holzboxen, werden dann eingeschlossen und erst, wenn der Unterricht zu Ende ist, wieder rausgegeben. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dürfen ihre Handys behalten, aber auch da gibt's strenge Regeln. Das Handy bleibt natürlich aus und nur in Freistunden dürfen sie es benutzen. Dann aber tatsächlich auch nicht überall, sondern nur in bestimmten Räumen.
Und was hat das jetzt verändert?
Ja, ich habe mit dem Schulleiter Stefan Prigge gesprochen und laut dem Schulleiter sind die Schülerinnen und Schüler nicht mehr so abgelenkt. In den Pausen sprechen und spielen sie auch wieder mehr miteinander. Also da kommen dann wohl wirklich so Fragen nach einem Ball. Das war vorher nicht so. Das heißt, jetzt müssen sie sich einfach wieder anders beschäftigen und haben wieder Zeit für Fußball oder andere Ballspiele. Ja, und das Handyverbot scheint für viele Klassenstufen auch eine Erleichterung zu sein, weil der Druck, ständig aufs Handy zu schauen, weg ist. Man kennt das ja auch von sich selbst, ne? Man guckt irgendwie ständig, hat jemand geschrieben, wie sieht's aus? Das ist jetzt einfach nicht mehr da und die Kinder und Jugendlichen können sich wieder den Dingen widmen, die halt gerade wichtig sind.
Aber das klingt ja alles ganz positiv. Ist das Christianeum denn eigentlich die einzige Schule in Hamburg mit einem Handyverbot?
Das habe ich die Schulbehörde auch gefragt, aber es gibt wohl keine Statistik dazu. Dem Sprecher der Behörde Peter Albrecht ist auf jeden Fall keine Schule in Hamburg bekannt, also vor allem keine weiterführende, die so strenge Regeln hat wie das Christianeum. Also das Handy ist wirklich morgens eingesammelt und erst nach Unterrichtsschluss wieder rausgegeben werden. Einige Hörerinnen und Hörer haben uns aber geschrieben, dass es wohl an einigen anderen Hamburger Schulen auch relativ strenge Handyregeln gibt. Generell ist es halt so, dass jede Schule für sich selbst entscheidet, kann. Und da verändert sich dann ja auch immer mal was. Die Schulen können je nach Lage dann auch die Hausordnung anpassen.
Momentan ist es in Hamburg ja auch so, wir haben keine hamburgweite einheitliche Handyregelung für die Schulen. Die wird ja aber immer wieder gefordert. Wie steht es denn eigentlich damit?
Ja, die CDU-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft wollte das. Im Juli gab es auch einen Antrag und ich habe jetzt in diesem Zusammenhang auch nochmal mit der bildungspolitischen Sprecherin der Hamburger CDU-Fraktion, Birgit Stöhr, gesprochen. Sie freut sich über das Handyverbot am Christianeum und hofft, dass andere Hamburger Schulen nachziehen. Und sie fordert weiterhin eine klare Vorgabe der Schulbehörde für alle Schulen. Die Schulbehörde hat daraufhin aber nur gesagt, dass Hamburgs Schulen seit 18 Jahren sogenannte selbstverantwortete Schulen sind und somit viel Eigenverantwortung haben. Das betrifft halt auch die Hausordnung, über die ja die Schulkonferenz entscheidet. Das heißt ja, Schulleitung, Lehrer, Eltern und Schüler entscheiden solche Themen wie zum Beispiel Handyverbot gemeinsam. Und das hat laut Peter Albrecht von der Schulbehörde den Vorteil, dass diese Entscheidungen dann auch von allen akzeptiert und mitgetragen werden.
Dankeschön, Annalena. Sehr gerne. Und wo wir gerade schon bei Jugendlichen sind, was die jungen Leute besonders beschäftigt, das hat die Shell-Jugendstudie abgefragt. Die wurde heute vorgestellt. Für die Studie wurden rund 2500 Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren befragt und rauskam, die größte Angst der jungen Leute ist ein Krieg in Europa. Bemerkenswert ist allerdings, dass sich immer mehr Jugendliche für Politik interessieren und was ihr persönliches Leben angeht, da blicken sie meistens positiv in die Zukunft. Und damit mache ich Schluss für heute. Wenn ihr keine Hamburg-Heute-Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast einfach. Wird uns freuen. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.